CD Wissen präsentiert große Frauen und Männer der Weltgeschichte, Teil 17. Menschen, die den Verlauf der Geschichte verändert oder entscheidend geprägt haben. Feldherren, Politiker, Philosophen, Künstler, Schriftsteller, Forscher, Musiker und Erfinder werden porträtiert und vor ihrem historischen Hintergrund dargestellt. Hören Sie die Lebensgeschichten bedeutender Persönlichkeiten von der Antike bis in die Gegenwart. CD Wissen ist auch im Abo oder als Sammeledition erhältlich. Nähere Informationen finden Sie im beiliegenden Booklet und unter www.hörkiosk.de.
John D. Rockefeller, 1839 bis 1937. Wenn unvorstellbar großer Reichtum einen Namen hat, dann ist dieser Rockefeller. Heute würde das Vermögen von John D. Rockefeller etwa 200 Milliarden Dollar betragen. Ein Vielfaches dessen, was die reichsten Männer unserer Tage ihr eigen nennen. Die Erinnerung an Rockefeller, diesen Self-Made-Milliardär, ist äußerst widersprüchlich. Einerseits ist er der skrupellose Geschäftsmann, der mit fragwürdigen Methoden in kaum 30 Jahren aus dem Nichts ein gewaltiges Wirtschaftsimperium aufgebaut hat. Andererseits ist er der engagierte Philanthrop, der die letzten 40 Jahre seines Lebens darauf verwendet hat, große Teile seines Vermögens wohltätigen Zwecken zu stiften. War diese Wohltätigkeit nur Ausdruck seines schlechten Gewissens? Eine Art Wiedergutmachung für das Unrecht, das er anderen angetan hat? Oder entsprang die Philanthropie seiner tiefsten Überzeugung und seiner Religiosität? Nun, so ganz hat noch kein Biograf, kein Historiker den Menschen John D. Rockefeller entschlüsseln können. Es lohnt sich daher, den Lebensweg dieses Mannes genauer zu betrachten. Der Reichtum ist John Davison Rockefeller nicht in die Wiege gelegt, als er am 8. Juli 1839 in Richford im Bundesstaat New York zur Welt kommt. Sein Vater William Avery Rockefeller ist ein Lebemann, der mit fragwürdigen Geschäften für das Auskommen der Familie sorgt. So verkauft er beispielsweise gutgläubigen Menschen ein Wässerchen, das angeblich Krebs heilen kann. Die Mutter, Eliza Davison, stammt aus einer wohlhabenden Farmerfamilie und hat William gegen den erklärten Willen ihrer Eltern geheiratet. Eine Entscheidung, die sie später des Öfteren bereut haben dürfte. Denn der Mann ist oft monatelang unterwegs, um seine Quacksalbermittelchen zu verkaufen, macht mit Affären von sich reden und soll sogar in Bigamie gelebt haben. Trotz allem bringt John seinem Vater Bewunderung entgegen und schaut sich einiges von dessen Geschäftstüchtigkeit ab. So verleiht er schon als Schuljunge seine Ersparnisse und kassiert dafür Zinsen. Stolz stellt er fest, dass er damit genauso viel verdient hat, wie ihm der Nachbar für 10 Tage harte Arbeit bei der Kartoffelernte bezahlt. Auf seinen Charakter hat aber die Mutter einen noch prägenderen Einfluss. Als nüchtern, sparsam und religiös wird sie beschrieben, Attribute, die auch zu John D. Rockefeller passen. Als John 14 Jahre alt ist, lässt sich die Familie nahe der Stadt Cleveland in Ohio nieder. Dort besucht er die High School und macht im Anschluss einen 3-monatigen Buchhalterkurs. Eine Universität wird John D. Rockefeller nie besuchen. 1855, er ist gerade 16 Jahre alt, findet er eine erste Anstellung als Hilfsbuchhalter bei Hewitt & Tuttle, einer Handelsgesellschaft für landwirtschaftliche Produkte. Die Inhaber sind von der Sorgfalt und Beharrlichkeit, die der junge Rockefeller an den Tag legt, angetan und übertragen ihm bald immer mehr Verantwortung. Rockefeller wird später über diese Lehrjahre sagen, dass er in 3 Jahren bei Hewitt & Tuttle so viel über das Wesen des Geschäftemachens gelernt habe, wie andere Leute in 3 Jahrzehnten nicht. Seit seinem ersten Arbeitstag führt er auch über seine privaten Ausgaben detailliert Buch. Die bis heute erhaltenen Aufzeichnungen zeigen, dass er sehr sparsam haushaltet und von Anfang an 1/10 seines Einkommens spendet. Vorzugsweise der Clevelander Baptistenkirche, an deren Gemeindeleben er regen Anteil nimmt. Als ihm eine Gehaltserhöhung verwehrt wird, wagt Rockefeller einige Monate vor seinem 20. Geburtstag den Sprung in die Selbstständigkeit. Mit Erfolg. Schon im ersten Jahr erzielt seine Firma durch den Handel mit Fleisch und Getreide einen Umsatz von knapp einer halben Million Dollar und einen angesichts des hart umkämpften Marktes anständigen Gewinn von mehr als 4.000 Dollar. Die Geschäfte laufen mit jedem Jahr besser, zumal nach Beginn des amerikanischen Bürgerkriegs die Lebensmittelpreise in die Höhe schießen. Da bringt ihn sein Partner Samuel Andrews auf die Idee, auch ins Ölgeschäft einzusteigen. Erdöl ist seit Jahrhunderten bekannt, doch wusste bislang niemand etwas damit anzufangen. Das ändert sich, als der Chemieprofessor Benjamin Silliman ein Verfahren entwickelt, mit dem man Rohöl durch Destillation viele nützliche Produkte abgewinnen kann. Kerosin zur Verwendung als Lampenöl etwa oder Paraffin zur Herstellung von Kerzen. Silliman ist es auch, der den Vorschlag macht, Erdöl durch gezielte Bohrungen an die Oberfläche zu holen. Als es im Jahr 1859 dem Ingenieur Edwin Drake gelingt, in Titusville im Nordwesten Pennsylvanias eine ertragreiche Ölquelle zu erschließen, löst die Nachricht auf der Stelle einen Ölboom aus. In Cleveland, das nicht weit von den Ölfunden entfernt liegt, entstehen bald die ersten Raffinerien. Nach anfänglicher Skepsis lässt sich Rockefeller vom gewaltigen Marktpotenzial überzeugen. Brennöl für alle Lampen in jedem Haushalt im ganzen Land. An die Stelle von teurem Walöl, das Wohlhabenden vorbehalten ist, soll günstiges Kerosin für jedermann treten. 1863 errichtet Rockefeller gemeinsam mit Partnern eine erste eigene Raffinerie, die er in den nächsten 2 Jahren zur größten und profitabelsten in ganz Cleveland macht. Dabei kommen ihm seine Rechenkünste und sein Sinn für Sparsamkeit zugute. Anders als viele Konkurrenten, die nur am Kerosin interessiert sind, verwertet seine Raffinerie auch alle anderen aus dem Rohöl gewonnenen Nebenprodukte, wie beispielsweise Teer oder Schmierstoffe. Rockefeller ist ein stattlicher Mann. Nicht übermäßig groß, aber mit kraftvollen Schultern und einem breiten Nacken. In seinem Gesicht prangt ein imposanter Schnurrbart. Seine kleinen, stechenden Augen wirken auf Beobachter, als könnten sie Menschen und Dinge durchschauen, ohne preiszugeben, was sie dabei gesehen haben. 1864 heiratet der 25 Jahre alte Rockefeller Laura Celestia Spellman, die aus einer angesehenen Geschäfts- und Politikerfamilie Clevelands stammt. Laura hat einen Universitätsabschluss und Rockefeller sagt später über sie, sie war eine ungewöhnlich kluge Frau. Ohne ihren scharfsinnigen Rat wäre ich heute ein armer Mann. Die beiden werden zusammen 4 Töchter und einen Sohn, John D. Jr., haben. Seine Familie und seine Kirchengemeinde werden zeitlebens Anker und Rückhalt des ansonsten emsig an seinem geschäftlichen Erfolg arbeitenden Rockefeller sein. Nachbarn und Freunde beschreiben ihn als ruhigen, bescheidenen und gläubigen Mann, der das sonntägliche Picknick hochhält und seine Abende mit einem Brettspiel und einem Glas Cider verbringt. Seine Konkurrenten lernen Rockefeller bald aber von einer ganz anderen Seite kennen. Am 10. Januar 1870 wird der Firmenname ins Handelsregister eingetragen, der so untrennbar mit Rockefellers Aufstieg zu Reichtum und Macht verbunden ist: Standard Oil Company. Aktionäre der ersten Stunde sind neben Rockefeller seine Kompagnons Samuel Andrews und Henry M. Flagler sowie sein Bruder William. Im Jahr der Gründung kontrolliert Standard Oil rund 1/10 der Raffineriekapazität in den USA. Keine 10 Jahre später werden es mehr als 90% sein. Standard Oil hat praktisch ein Ölmonopol erlangt. Wie hat Rockefellers Unternehmen diesen raketenartigen Aufstieg geschafft? Fragt man ihn selbst, war alles nur eine Frage geschäftlichen Geschicks. Er hat gut gewirtschaftet, klug verhandelt und sich bietende Chancen genutzt. Seine Konkurrenten dagegen sind empört. Mit Einschüchterungen, Erpressung und sonstigen unlauteren Praktiken habe Rockefeller sie zur Aufgabe gezwungen. Und in der Tat, die Methoden von Rockefeller und Standard Oil sind alles andere als fein. Standard Oil kann sich innerhalb von 3 Jahren fast alle Raffinerien in Cleveland einverleiben. Gut geführten Betrieben macht Rockefeller durchaus attraktive Übernahmeangebote. Und nicht wenige seiner Konkurrenten werden zu loyalen Standard Oil-Mitarbeitern, die zudem als Aktionäre am Erfolg der Gesellschaft teilhaben. Andere Raffineriebesitzer setzt er aber so unter Druck, dass diesen nur noch die Wahl bleibt, Konkurs anzumelden oder günstig an Standard Oil zu verkaufen. Gleichzeitig erlangt Rockefeller Einfluss auf die wichtigsten Ölförderer, Transportunternehmen und Pipeline-Gesellschaften. Und so erreicht Standard Oil nach und nach auch an den übrigen Raffineriestandorten wie New Jersey oder Pittsburgh eine unangefochtene Vormachtstellung. Im Frühjahr 1878 stammen von 36 Millionen Fass Öl nicht weniger als 33 Millionen aus den Raffinerien von Standard Oil. Nun, da Rockefeller eine Monopolstellung erobert hat, geht es um die Konsolidierung der im ganzen Land verstreuten Firmen. Zu diesem Zweck gründet er 1882 in Ohio den Standard Oil Trust, eine Art Holdinggesellschaft. Rockefeller hält zwar nur rund ein Viertel der Anteile, steht aber an der Spitze eines Ausschusses von 9 Treuhändern, der die Geschicke der Firma lenkt. Auch als Präsident von Standard Oil zieht es Rockefeller vor, im Verborgenen zu agieren. Selbst mit seinen engsten Mitarbeitern teilt er nur so viele Informationen, wie diese unbedingt für ihre Aufgaben benötigen. Auf diese Weise will er die Gefahr minimieren, dass sie versehentlich oder wissentlich Geschäftsgeheimnisse der Standard Oil ausplaudern, beispielsweise in einem der zahlreichen Gerichtsverfahren, die gegen das Unternehmen geführt werden. Nach dem Vorbild von Standard Oil bilden sich bald auch in anderen Industrien marktbeherrschende Trusts unter Führung von Männern, die Rockefeller in ihrem Geschäftsgebaren in nichts nachstehen. Die Protzerei und der Luxus, den sich diese Stahl-, Fleisch- oder Eisenbahnbarone leisten, sind dem zurückgezogen und bescheiden lebenden Rockefeller allerdings völlig fremd. Und doch ist er es, der im Brennpunkt des öffentlichen Zorns steht und als Riesenkrake geschmäht wird. Denn schließlich ist es ihm als erstem gelungen, eine ganze Industrie zu monopolisieren und zum reichsten Mann Amerikas aufzusteigen. Immer lauter werden in den Zeitungen und in der Öffentlichkeit die Forderungen, solch geballter wirtschaftlicher Macht Einhalt zu gebieten, bis schließlich der amerikanische Kongress sich des Themas annimmt und im Jahr 1890 den Sherman Antitrust Act verabschiedet. Rockefeller und Standard Oil werden sogleich vor dem obersten Gericht in Ohio verklagt, gegen die Antimonopolgesetze verstoßen zu haben. In einem aufsehenerregenden Prozess legen verbitterte Konkurrenten dar, mit welch unlauteren Methoden Standard Oil die Kontrolle über den Markt erringen konnte. Rockefeller seinerseits zeichnet zu seiner Verteidigung ein ganz anderes Bild. Standard Oil war ein barmherziger Engel, der vom Himmel herniederfuhr und sagte: »Komm in die Arche, bring dein Gerümpel mit, wir tragen das Risiko.« Auch hätten die Bürger durch Standard Oil nur Vorteile, wie die über die Jahre stark gefallenen Kerosinpreise belegen. Die Richter in Ohio bleiben von solchen Rechtfertigungsversuchen unbeeindruckt und verfügen im Jahr 1892 die Auflösung des Standard Oil Trusts. Ist Rockefeller damit am Ende? Verliert Standard Oil seine Monopolstellung? Mitnichten. Rockefellers Juristen ersinnen immer neue Finessen, um Standard Oil als Unternehmensgruppe unter der Führung von John D. Rockefeller zusammenzuhalten. Mal werden Strohmänner zwischengeschaltet, dann wieder ändert New Jersey auf sein Betreiben hin die Gesetze. Überhaupt ist es bei Standard Oil in jenen Jahren gang und gäbe, Politiker gefügig zu machen. Erst 1911 wird der oberste Gerichtshof der USA endgültig die Zerschlagung von Standard Oil in 34 Einzelgesellschaften durchsetzen. Dem Vermögen Rockefellers schadet dies nicht, im Gegenteil. Als die Aktienkurse der neu entstandenen Einzelfirmen in die Höhe schnellen, beläuft sich sein Vermögen auf die unvorstellbare Summe von 900 Millionen Dollar. Rockefeller erlebt das Ende von Standard Oil nur noch als Zuschauer. Denn er hat sich bereits Ende 1896 im Alter von nur 57 Jahren aus der aktiven Geschäftsführung zurückgezogen. Über die Gründe für dieses frühe Ausscheiden ist wenig bekannt. Vielleicht wollte er nicht weiter um den Ruf seiner Familie fürchten müssen. Vielleicht hatte er Angst um seine Gesundheit, da die ständigen öffentlichen Anfeindungen auch an ihm nicht spurlos vorübergegangen waren. Und so lernt die Welt nach 1900 einen ganz anderen Rockefeller kennen. Einen bescheidenen Gentleman, der das öffentliche Rampenlicht nach wie vor meidet und seine Zeit und sein Geld der Wohltätigkeit widmet. In der ehemaligen Standard Oil Zentrale hat Rockefeller ein Büro eingerichtet, von dem aus er seine philanthropischen Aktivitäten steuert. Ein Stab professioneller Mitarbeiter prüft die Anträge, die etwa Hilfsorganisationen und Bildungseinrichtungen stellen. Gefördert werden dann die vielversprechendsten Projekte, wobei stets Rockefellers Credo gilt, Wohltätigkeit ist schädlich. Es sei denn, sie hilft dem Empfänger, von ihr unabhängig zu werden. Bei manchen Organisationen, die Rockefeller mit Spenden bedenkt, kommt es anfangs zu heftigen internen Auseinandersetzungen, ob man das vermeintlich schmutzige Geld dieses skrupellosen Geschäftemachers überhaupt annehmen dürfe. Doch mit der Zeit verschwinden solche Bedenken immer mehr aus dem Bewusstsein. Rockefeller wird zugestanden, es ehrlich zu meinen. Insgesamt wird Rockefeller bis zu seinem Tode mehr als eine halbe Milliarde Dollar stiften. Zu den bedeutendsten Aktivitäten zählt die Neugründung der Universität von Chicago, heute eine der renommiertesten US-amerikanischen Hochschulen. In New York finanziert er das Rockefeller Institute of Medical Research, das beispielsweise an Impfstoffen gegen Gelbfieber oder Kinderlähmung forscht. 1902 gründet er das General Education Board, das vor allem die Bildungschancen, aber auch die allgemeinen Lebensumstände der Schwarzen in den Südstaaten verbessern soll. Dieses Programm ist so erfolgreich, dass es am Ende sogar durch die amerikanische Regierung übernommen wird. Im Jahr 1913 schließlich ruft er die Rockefeller Foundation ins Leben, deren Stiftungszweck in der Förderung des Wohlergehens der gesamten Menschheit besteht. Präsident des Stiftungsrates wird sein Sohn John D. Jr., der die philanthropische Arbeit über den Tod des Vaters hinaus fortführen wird. Doch Rockefeller spendet nicht nur im großen Stil, sondern auch im kleinen. In Not geratene Jugendfreunde unterstützt er genauso wie bedürftige Mitglieder seiner Kirchengemeinde. Und als alter Mann ist er bekannt dafür, dass er, wo immer er hingeht, jedem Kind eine 10-Cent-Münze schenkt. Seit er im Ruhestand ist, lebt Rockefeller abwechselnd auf seinen Anwesen in Cleveland, New York und Florida. Jeden Tag spielt er mehrere Stunden Golf. Oft genießt er es, mit Staubbrille und Rennfahrermütze im offenen Auto durch die Landschaft zu fahren. Was Musik und Kultur angeht, bleibt er desinteressiert wie eh und je. Am 23. Mai 1937 stirbt er schließlich im biblischen Alter von 97 Jahren. Die meisten seiner Zeitgenossen haben Rockefeller die Wandlung vom skrupellosen Geschäftsmann zum selbstlosen Wohltäter geglaubt. Ob er selbst dabei Hintergedanken hegte? Wir wissen es nicht. Am Ende ist er seinen amerikanischen Landsleuten in guter Erinnerung geblieben, vor allem auch, weil er eine ganz besondere Dynastie gründete. Eine Dynastie, die sich der Philanthropie verschrieben hat. Über viele Generationen werden die Rockefellers sein Werk fortführen. Bis heute.